Unser heutiger Gesprächspartner ist seit 2013 Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, kurz DOSB. Als Dachorganisation des deutschen Sports vertritt der DOSB über 27 Millionen Mitgliedschaften aus rund 88.000 Sportvereinen. Wir freuen uns, dass heute Alfons Hörmann Premierengast unseres neuen Podcast-Formats der Stiftung Lebendigen Stadt ist. Seit 3 Jahren ist er auch Mitglied in unserem Stiftungskuratorium und begleitet in dieser Funktion eng unsere Stiftungsarbeit, natürlich insbesondere aus dem Blickwinkel des Sports. Und deshalb möchten wir heute mit ihm über Olympia, Corona, die Digitalisierung und die Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft und Städte sprechen. Grüß Gott! Alfons Hörmann.
Guten Tag oder moin moin in den hohen Norden.
Ja, hallo Herr Hörmann. Am 23. Juli geht es jetzt endlich los mit den Olympischen Spielen in Tokio. Corona-bedingt mit einem Jahr Verspätung und ohne auswärtige Besucher. Das sind natürlich für die Sportler und Zuschauer sehr spezielle Bedingungen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie denn den Sommerspielen entgegen?
Ja, naturgemäß mit gemischten geht es mir nicht anders wie den Athletinnen und Athleten, den Betreuern und allen Team D-Mitgliedern. Es zeichnet sich klar ab, dass es ganz besondere Spiele werden mit deutlichen Einschränkungen, mit erschwerten Rahmenbedingungen. Doch für uns gilt, wir wollen und werden die Athletinnen und Athleten dabei unterstützen, ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Ich habe gerade gestern mit einem der Hoffnungsträger im Team, mit Oliver Zeidler, dem Ruderer, gemeinsam gesessen. Und da hat er sehr schön und sehr eindrucksvoll dargestellt, wie bedeutend, wie wichtig auch im Sinne der Motivation die Umsetzung des Wettkampfes für ihn und für alle anderen Athletinnen und Athleten ist. Also insofern geht es darum, den sportlichen Teil sicher umzusetzen.
Ist ja auch ein Ereignis, auf das man lange genug hintrainiert hat dann, ne? Als Spitzenathlet.
Ja, war hochinteressante Ausführung. In seinem Fall beispielsweise ist er früher mal als Schwimmer gestartet, hat dann zum Rudern gewechselt und hat beispielsweise für sich gestern diagnostiziert, dass es zwar schwer war, ein Jahr länger zu warten, er aber leistungssportlich sogar davon profitieren wird, weil er sich im laufenden Jahr eindeutig stärker, besser in allen messbaren Werten leistungsfähiger sieht, als das vor 12 Monaten der Fall gewesen ist, kann man also durchaus erkennen, es kann Gewinner oder Verlierer dieser Verschiebung geben.
Herr Hörmann, da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema. Wir hätten es nicht gedacht, dass zu dem Zeitpunkt uns nach wie vor Corona so beschäftigt. Aber wie ganz viele Gesellschaftsbereiche leidet natürlich auch der Sport ganz massiv unter den Einschränkungen. Und das nicht erst die letzten 5 Monate, sondern im Grunde jetzt seit über einem Jahr. Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf den Spitzen- und Breitensport in Deutschland?
Ja, wir bewegen uns jetzt seit 15 Monaten mehr oder weniger im vollen Lockdown, im Teil-Lockdown oder in deutlich eingeschränkter Form des Sportbetriebes. Wir haben im vergangenen Jahr circa 1 Million Mitglieder verloren. Sie haben vorher in der Einleitung von 27 Millionen gesprochen. Das stimmt aktuell wahrscheinlich schon nicht mehr. Wir sind von 28 auf 27 bis 31.12. rückläufig gewesen. Und es deuten alle Anzeichen darauf hin, dass auch in den ersten Monaten des Jahres 2021 nun nochmals deutliche Rückgänge zu verzeichnen sind. Was besonders schmerzt, circa 70% des Mitgliederschwunds kommt aus der Gruppe der Kinder von 0 bis 14 Jahren, also genau denen, die die Zukunft von Sport Deutschland gestalten sollen. Wir verzeichnen in zahlreichen ehrenamtlichen Positionen einen deutlichen Schwund und deutlich weniger Aktivitäten. Und für viele Vereine stellt sich das Ganze mittlerweile auch existenziell enorm schwierig dar. Insbesondere die mittleren und großen Vereine mit hauptamtlicher Struktur haben echte Existenzprobleme. Und das führt unterm Strich dann einfach dazu, dass wir vor der großen Frage stehen, wie geht's nach der Pandemie, wie geht's nach dieser ganz besonderen Krise weiter? Werden wir in einen Zustand kommen können, wie das vor der Krise der Fall war? Oder müssen wir uns auf bleibende Schäden über zahlreiche Jahre einstellen?
Darf ich nochmal nachfragen, ist das nur mit Geld zu machen oder ist es auch im Bewusstsein, vielleicht auch in der Akzeptanz, dass Sport vielleicht dann nicht mehr den Stellenwert hat?
Zwischenzeitlich macht uns weit mehr nicht das Geld, sondern macht uns genau das Thema Motivation, Begeisterung, Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement, Sorge. Der Sport lebt, wie auch andere Bereiche, vom ehrenamtlichen Engagement. In unserem Fall sind es ca. 8,5 Millionen, die sich über die 90.000 Vereine und die vielen Verbände hinweg ehrenamtlich engagieren. Und wir sind in großer Sorge unterwegs, dass manch einer, der zuvor eben sehr engagiert unterwegs war, sich nun an die Corona-Situation sozusagen gewöhnt hat und plötzlich feststellt, es lässt sich auch ein Leben ohne die Turnhalle, ohne die Schwimmhalle oder ohne den Platz im Freien ganz gut gestalten. Deshalb ist an der Stelle die Sorge größer wie im rein finanziellen Bereich.
Wie können Sie diesen Befürchtungen, die Sie gerade geäußert haben, entgegenwirken? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Es sind verschiedene Elemente. Beginnen wir erst beim Finanziellen. Dort gibt es ja wirklich wertvolle, wichtige und sehr gute Hilfsprogramme über alle Ebenen. Da haben wir vom Bund wertvolle Unterstützung erhalten, gleichermaßen auf der Länder- und Kommunalebene. Da gibt es unzählige Programme, wo man einfach nur sagen kann, gut, dass wir in Deutschland und nicht in einem anderen Land für den Sport verantwortlich sind. Ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die wertvolle Hilfen auf den Weg gebracht haben. Im zweiten Teil, nämlich Motivation, Engagement, können wir nur alle gemeinsam dafür werben, bleibt euren Vereinen treu, unterstützt sie auch und gerade in dieser schwierigen Zeit und sind dabei auch eine nationale Kampagne mit unseren 100 Mitgliedsorganisationen vorzubereiten, mit vielen Partnern, die von außen sozusagen auch ihren Input liefern und leisten, mit beispielsweise auch wertvollen Projekten, wie wir es, lieber Herr Aust, auch mit der lebendigen Stadt, mit der Stiftung umsetzen, weil das ja bildlich gesprochen auch wieder enormen Rückenwind gibt, wenn jemand an der Basis feststellt, mein Schwimmbad wird prämiert, mein Freizeitzentrum wird in irgendeiner Form ausgezeichnet. Wenn sich da Hunderte für solche Wettbewerbe bewerben, dann ist das mit ein ganz entscheidendes Momentum. Und vielleicht letzte und wichtige Auszeichnung, die wir ja gerade mitten in der Pandemie erfahren haben. Die UNESCO-Kommission hat den 90.000 Vereinen, unserem deutschen Vereinswesen im Sport, ja gerade den Titel des immateriellen Kulturerbes verliehen. Ich denke, auch das ist ein Thema und eine Form von Würdigung, die vielen an der Basis wieder Freude bereitet und vielleicht auch zum aktiven Weitermachen animiert.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Tolle Wertschätzung, ganz, ganz sicher. Ein Thema ist natürlich die Digitalisierung, die da möglicherweise ja auch zukünftig helfen kann, aber in unserem Land nach wie vor zu langsam vorankommt, deswegen auch ja viel kritisiert wird. Wie sieht es im Sport aus und welche Bedeutung messen Sie der Digitalisierung im Sport bei?
Ja, spätestens mit der Pandemie und in der gesamten Phase konnten wir alle gemeinsam erkennen, wie wichtig dieses Thema ist. Diejenigen, die zuvor schon auf gutem Wege waren, haben in der Zeit ihre Fähigkeiten, Systeme und Anwendungen sicher noch mal ganz deutlich ausgebaut. Und diejenigen, die noch gar nicht aktiv waren, haben an vielen Stellen, ich sage es mit Augenzwinkern, zwangsbedingt oder situationsbedingt den Einstieg in das Thema finden müssen, weil eben das körperliche Miteinander, die direkten Begegnungen an vielen Stellen schlichtweg keine Form der Zusammenarbeit zugelassen haben. Typisches Beispiel sind die unzähligen digitalen Verbandsversammlungen, zum Teil sogar mit Wahlen, mit wirklich wichtigen und offiziellen Weichenstellungen. Und ich denke, das zeigt, dass sich da viel verändert hat. Auch die gesamte Frage digitale Mitgliederverwaltung, um einen wichtigen Stichpunkt zu benennen, sind Themen, die wir in eine gute Zukunft entwickeln müssen. Auch da wieder herzlichen Dank an die Stiftung von Alexander Otto, das Projekt, das Sie gemeinsam sozusagen rund um Hamburg umgesetzt haben und das mit Profis aus der Praxis gemeinsam Perspektiven und Lösungsansätze für die digitale Zukunft aufzeigt, ist aus unserer Sicht enorm wertvoll. Wir sind dabei, diese Erfahrungen und diese wertvollen Praxisbeispiele wirklich auch in unseren Reihen des DOSB, aber auch in die Mitgliedsorganisationen zu kommunizieren, auszurollen, um sozusagen auch anderen Lust auf mehr Digitales zu vermitteln. Und ich denke, dass wir insofern an der Stelle am Ende der Pandemie auch einen klaren Nutzen für die Zukunft mitnehmen, nämlich bessere, schnellere, solidere Prozesse, als das vielleicht in der Vergangenheit an vielen Stellen der Fall war.
Also die Digitalisierung gewisserweise als Beschleuniger, die Corona-Pandemie als Beschleuniger der Digitalisierung.
So kann man es perfekt in einem Satz sagen.
Wie wichtig sind denn solche, ich sag mal, wie wir es ja auch mit der Stiftung Lebendigen Stadt machen, oder Sie haben unsere, ich sag mal, Schwesterstiftung, die Alexander-Otto-Sportstiftung hier in Hamburg angesprochen. Wie wichtig sind solche Praxisbeispiele, gerade, ich sag mal, für ja meistens ehrenamtlich geführte Vereine, wo wenig Ressourcen, also finanzieller Art, aber eben auch personeller Art vorhanden sind, damit die auch zukunftsfähig bleiben?
Es ist ja oft so, dass besondere Erfolgsgeschichten des Lebens nur deshalb klappen, weil im entscheidenden Moment die richtigen Partner und eben die letzten Bausteine zusammengefügt werden, oder vielleicht bringen wir es ins Bild der Puzzleteile, dass viele Puzzleteile am Ende dann eben ein schönes Gesamtbild ergeben. Und genau so würde ich diese Formen der Partnerschaft bewerten. Das hat zum einen mit der finanziellen Unterstützung zu tun. Aber ich habe gelernt in Jahrzehnten des ehrenamtlichen Engagements im Sport, es ist oftmals nicht so sehr eine Frage des Geldes, sondern eher eine Frage des partnerschaftlichen Miteinanders, des sich wechselseitig Motivierens, weil dann eben ein Puzzleteil und ein Baustein zum anderen kommt und bildlich gesprochen Domino-Effekte der positiven Art erfolgen. Umgekehrt gibt es das auch. Wenn an bestimmten Stellen etwas wegbricht, folgt der nächste Tiefschlag, dann folgt der dritte, und damit sind es dann die auch immer wieder zu erlebenden Misserfolgsgeschichten, die im Sport oder im übrigen Leben geschrieben werden. Ganz einfach und klar, im Team geht es besser, und deshalb sind Ihre Stiftungen wie viele weitere quer durch Deutschland von entscheidender Bedeutung. Und gerade an der Stelle haben wir in der Pandemie leider auch eine wenig erfreuliche Entwicklung. Das habe ich vorher bei meiner Aufzählung vergessen. Eine jüngste Analyse quer durch Deutschland über alle Gesellschaftsbereiche hat gezeigt, dass der Sport im Spendenaufkommen im vergangenen Jahr am meisten gelitten hat. Die offizielle Analyse über neutrale Institute hat uns eine Größenordnung von circa 65 bis 70 Millionen Spendenrückgang im vergangenen Jahr 2020 diagnostiziert. Das mag zeigen, dass an vielen Stellen eben genau der Negativeffekt eingetreten ist.
Das ist dramatisch, das stimmt. Gucken wir mal so ein bisschen auch nochmal in Richtung Zukunft. Wir haben natürlich große Herausforderungen vor uns. Eine ist der demografische Wandel. Die Bevölkerung wird immer älter. Wir haben es natürlich auch immer mehr mit Migration zu tun. Wir haben Veränderungen im Arbeits- und Freizeitverhalten der Menschen. Sie haben das nur gerade gesagt, auch das Thema Partnerschaften angesprochen. Wie wichtig ist das, ich sag mal, gerade für die kleinen und mittleren Sportvereine, um überhaupt zukunftsfähig zu bleiben, gerade gegenüber den vielleicht doch großen Mehrspartenvereinen?
Ja, in der Krise, so paradox es im ersten Moment klingen mag, haben sich die kleinen und mittleren sogar wesentlich leichter getan wie die großen. Das resultiert einfach aus der Gesamtstruktur Ehrenamt bzw. hauptamtliches Engagement in den großen Sportvereinen. Aber damit bleibt eben festzuhalten, wenn es in den kleinen und mittleren nicht mehr gelingt, das ehrenamtliche Engagement in eine Zukunft fortzuschreiben, dann ist es letztlich sozusagen existenzbedrohend, weil dann eben der Übungsleiter auf dem Spielfeld genauso fehlt wie der Platzwart oder wie diejenigen, die im Vereinsheim Verantwortung übernehmen. Um einfach mal einige Positionen zu benennen, die wir alle aus unseren Sport- und Schützenvereinen bestens kennen. Heißt, da ist der Dreh- und Angelpunkt die Frage, gibt es weiterhin viele Menschen, die sich ehrenamtlich und ohne Geld zu erhalten für den Verein, für die Gemeinschaft engagieren, ja oder nein? Bildlich gesprochen, wir brauchen viele Menschen, die nicht vom, sondern für den Sport leben.
Herr Hörmann, Sie engagieren sich im Kuratorium der Stiftung Lebendige Stadt. Wodurch zeichnet sich für Sie eine lebendige und lebenswerte Stadt aus?
Ja, dass sie pulsiert, dass sie ein gelungenes Mix aus Lebens- und Arbeitsqualität bietet, dass sie bildlich gesprochen für Menschen aller Altersklassen barrierefrei und somit inklusions- und integrationsoffen gestaltet wird und das Stichwort Sport und Bewegung im Zentrum der Stadt gleichermaßen wie an der Peripherie umfangreiche Möglichkeiten für die Bewegung, ob auf dem Lande, zu Wasser oder in wie auch immer gearteten Hallen gegeben ist. Denn nur der bewegte Körper, der bewegte Geist wird dauerhaft auch ein Zufriedener sein. Und das ist ja genau die Form von Müdigkeit, die Form von in Teilbereichen auch psychologischer Angeschlagenheit, die wir nach 15 Monaten verordneter Bewegungslosigkeit bei vielen Menschen im Moment feststellen.
Mit Stuttgart und dem brandenburgischen Rathenow haben der DOSB und die Stiftung Lebendige Stadt vor einiger Zeit zwei Pilotprojekte ausgewählt, um über Stadtgestaltung und Sportangebote im öffentlichen Raum mehr gesellschaftliche Teilhabe und auch Diversität zu erreichen. Wie war das Feedback, das Sie erreicht hat, was auf den DOSB zurückkam?
Hervorragend, weil die beiden Beispiele herausragend zeigen, wie die Stadt der Zukunft gestaltet werden kann. Ich sage aber ausdrücklich, auch unzählige andere Beispiele neben den beiden Preisträgern haben auch uns nochmals sehr eindrucksvoll vor Augen geführt, wie vielschichtig sportorientierte Stadtentwicklung in Deutschland umgesetzt wird. Wenn man so breit und so vielschichtig Verantwortung trägt, wie wir alle im DOSB, für die 90.000 Vereine, für die 27 Millionen Mitglieder und eben über alle Landesteile sozusagen die Verantwortung hat, dann fällt es manchmal schwer, den Blick auf das einzelne Projekt, auf die Vielzahl der Projekte zu werfen. Und da ist natürlich ein solcher Wettbewerb eine hervorragende Möglichkeit, wie wir beispielsweise jedes Jahr auch bei den Sternen des Sports, wo ja die besten Vereine ausgezeichnet werden, immer wieder Jahr für Jahr überrascht und begeistert sind, wie vielschichtig Vereine Aktivitäten und Innovationen umsetzen. Also in dem Fall eine wirklich herausragende Form der Zusammenarbeit. Und gleiches galt auch für unser Thema sozusagen die Schwimmbäder der Zukunft, war eine ähnliche Situation.
Integration und Inklusion sind ja große Themen und der Sport leistet hier sehr wertvolle Arbeit, oft auch durch Ehrenamtliche. Erhält der Sport dafür ausreichend Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung?
Ist ein permanentes Werben bei der Politik über alle Ebenen? Ausreichend ist eine sehr schwierige Definition. Ich würde es ganz einfach so formulieren, dass wir aus dem, was wir seitens der Politik erhalten, immer versuchen, das Beste zu machen. Gerade beim jüngsten Integrationsgipfel mit der Bundeskanzlerin haben wir die erfreuliche Zusage erhalten, dass das wertvolle Projekt Integration im Sport für die nächsten Jahre mit mindestens den gleichen Beträgen gefördert wird. Wir haben zahlreiche Integrations- und Inklusionsthemen in unserem Geschäftsbereich Sportentwicklung, die mit viel Lebens- und Arbeitsfreude und mit viel Herzblut von unserem Team umgesetzt werden. Und genau deshalb und dafür werben wir, darüber hinaus, auch das sei erwähnt, sind wir ja auch im Internationalen, in der Entwicklungshilfe sozusagen, in vielschichtigen Projekten bis nach Afrika unterwegs, um dort sozusagen die deutsche Entwicklungsarbeit auch über den Sport nachhaltig zu unterstützen. Für uns ist es relativ einfach. Wir zeigen der Politik immer wieder unsere Möglichkeiten, unsere Perspektiven und unsere Kreativität auf. Und dort, wo die Politik die Chance ergreift und entsprechende Mittel zur Verfügung stellt, kommt es in aller Regel zu sehr, sehr wertvollen und erfreulicherweise auch langjährigen Partnerschaften. Und genau in dem Sinne wollen und werden wir das auch weiter fortsetzen.
Herr Hörmann, zum Abschluss wollen wir noch mal ein bisschen uns auch in Optimismus üben, Zuversicht. Dafür steht der DOSB ja auch. Und meine Abschlussfrage wäre, was genießen Sie am meisten, wenn die Corona-Pandemie überstanden ist?
Ich denke, das sind genau die Elemente, die uns in den vergangenen 15 Monaten gefehlt haben. Das menschliche Miteinander, und das beginnt sozusagen im eigenen Team, weil wir ja seit 15 Monaten auch die eigenen Mannschaften, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Teil die Gremien, die Führungskräfte unserer Mitgliedsorganisationen, Präsidenten, Generalsekretäre, Vorstände, Sportdirektoren nicht mehr gesehen haben. Also einfach mal wieder sich in die Augen sehen, mal wieder wechselseitig menschlichen Kontakt aufnehmen. Das Zweite, den aktiven Sportbetrieb eben dann wirklich wieder im klassischen Sinne, wie wir ihn aus der Zeit vor der Pandemie kennen, und damit ganz entscheidend natürlich auch Stadion, Hallen oder wie auch immer geartete Atmosphäre und somit genau das, was den Sport in normalen Zeiten auf einzigartige Art auszeichnet, nämlich Emotion pur. Das ist bildlich gesprochen das, was wir alle gemeinsam und auch ich persönlich seit 15 Monaten schmerzlich vermissen.
Vielen Dank, Herr Hörmann, für das Gespräch. Es war sehr interessant.
Gerne. Absolut. Vielen, vielen Dank.